Der Rasenfunk. Kurzpass. Wir wollen auf die spanische La Liga blicken und uns mal angucken, was da so los ist im Lande von Real Madrid, Barcelona und all den anderen wunderbaren Vereinen mit Till Oppermann und Sascha Felter von Cavanis Friseur. Servus Sascha, servus Till. Schön, dass ihr beide hier mit dabei seid.
Hallo, Grüße.
Hi Max.
Totale Euphorie. Wir haben heute ausnahmsweise mal zwei Gäste. Wir wollen das ausprobieren. Ihr habt euch beide bei mir angeboten. Und weil ich weiß, dass ihr bei Cavanis Friseur, was ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer und der einen oder anderen Hörerin noch vertraut ist, wir hatten mal über die Welttalente des Weltfußballs gesprochen. Ein doppeltes Welt, das sei hier gestattet. Weil ihr euch da so sehr auch mit internationalen Ligen beschäftigt, war das jetzt mal an der Zeit, dass wir mit euch auch in einem Kurzpass darüber sprechen. Und ich habe vernommen vor dieser Ausgabe, es fehlt noch auf der Podroll, aber Sascha, ihr habt jetzt einen eigenen Podcast.
Genau, also seit kurzem haben wir einen eigenen Podcast, wo wir in relativ unregelmäßigen Abständen über den Weltfußball sprechen, über irgendwelche Spiele sprechen oder wonach uns halt gerade so ist.
Das war ein flammendes Plädoyer, sich Cavanis Friseur anzuhören. Aber wir sind ein bisschen ermattet. Das ist jetzt schon Versuch Nummer 4, glaube ich, einer Aufnahme. Aber diesmal läuft die Aufnahme und alles funktioniert und alle hören sich gegenseitig. So soll das sein. Und dann können wir jetzt nämlich auch sprechen über den Stand in der spanischen Liga. Und von außen betrachtet, Till, sieht das eigentlich so aus, als hätte sich da gar nichts getan. Auf den ersten drei Plätzen Real, Barca, Atletico. Ich glaube aber, wenn man im Detail hinguckt, dann war es jetzt doch schon ein anderer Saisonbeginn als in vergangenen Spielzeiten. Wenn wir mal mit Real anfangen, wie würdest du denn deren Saisonstart beschreiben?
Prinzipiell eigentlich ist, kann man den Saisonstart von Real als relativ gut beschreiben. Was man angesichts der 0-3-Niederlage bei PSG in der Champions League vielleicht gar nicht so denken würde, ist Real aber in Spanien in La Liga die einzige ungeschlagene Mannschaft. Hat 5-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt. Dabei teilweise, nur teilweise überzeugt. Und hat auch noch einige Probleme. Wie zum Beispiel Eden Hazard, der okay. Im letzten Spiel sein erstes Tor erzielen konnte, nachdem er im Sommer von Chelsea verpflichtet wurde für eine horrende Ablösung von 100 Millionen mit Übergewicht ankam und schwer ins Rollen kam. Jetzt endlich getroffen hat und
war schwer ins Rollen jetzt ein sehr gut platziertes Wortspiel, Till?
Ja, das könnt ihr euch aussuchen.
Ja, okay, gut.
Ja.
Also es... Die Ergebnisse stimmen bis auf die Champions League, also bei PSG 0-3 verloren, zu Hause gegen ein dezimiertes Brügge zurückgelegen und dann gerade noch irgendwie das 2-2 geholt und du hast jetzt an Eden Hazard aufgehängt. Hat sich denn taktisch bei Real irgendwas verändert? Ist das jetzt so, wie wir sie unter Zinedine Zidane schon mal gesehen haben oder wie würdest du das beschreiben?
Ja gut, da kann man einhaken. Taktisch hat sich bei Real relativ wenig verändert. Das kann man an einer Statistik festmachen, dass nämlich Toni Kroos und Casemiro, die ja schon in den Zidane-Jahren immer gesetzt waren, bis jetzt Kroos kurz vor Schluss gegen Granada runter mussten, 99 respektive 96% aller Pflichtspielminuten auf dem Platz standen. Mhm. Also Zidane setzt so ein bisschen auf das alte Gerüst und fährt damit bis jetzt auch ganz gut, was aber dem Umbruch, den Real schon nötig hat, was man ja auch im letzten Jahr ein bisschen gesehen hat, leider etwas im Weg steht, bislang aber erfolgreich. Unter anderem auch, weil Benzema in 7 Spielen 6-mal getroffen hat und sich immer mehr seit dem Abgang von Ronaldo als die Nummer 1-Option in der Real-Offensive hervortut. Hm.
Sascha, wie ist denn so deine Meinung zu Madrid? Wie viel Fisch und wie viel Fleisch ist denn das jetzt gewesen nach diesen 8 Spielen in der Liga und eben den 2 angesprochenen in der Champions League?
Naja, also ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, dass Real jetzt immer noch unbesiegt ist in der Liga, weil irgendwie ging so diese allgemeine Erwartungshaltung von mir und auch anderen Real-Fans so auseinander, dass das Real eben nicht so diese unantastbare Mannschaft ist, wie es vielleicht so die Tabelle suggeriert. Also man hat jetzt einen ziemlich durchwachsenen Saisonstart gehabt mit Unentschieden gegen Valladolid, gegen Villarreal und dann noch so einem Zittersieg gegen Levante. Mhm. Nicht zu vergessen dem 4-2 jetzt gegen Granada, wo man lange gut gespielt hat, 3-0 in Führung gegangen ist, Hazard endlich sein erstes Tor gemacht hat und dann völlig unnötig die Führung fast hergeschenkt hätte. Areola hat hinten den Ball zu lange gehalten, da gab es dann noch Elfmeter, hat irgendwelche Faxen da hinten in sein Tor gemacht und in seinem Strafraum, das war dann irgendwie auch nicht so richtig souverän, also es wirkt so, als würde Real an sich immer noch das alte Real sein von Zidans erster Ära, aber deutlich störanfälliger sein. Also nach diesen zwei Toren darf man einfach als Real nicht sich von Granada, so gut sie auch sind, auf die kommen wir nachher, denke ich, schon mal zu sprechen,
ja.
Darf man sich da nicht irgendwie die Bredouille bringen lassen nach einer 3-0-Führung. Hatte natürlich noch Glück, dass Ramez dann noch das 4-2 gemacht hat. Hat dann auch sein Trikot ausgezogen, wurde von den Madridistas gefeiert. Also scheint es da auch wieder eine Versöhnung gegeben zu haben zwischen Spieler, Verein und auch Zidane.
Hm. Und wie würdet ihr das jetzt bewerten, eben vor dem Hintergrund, dass Real so viel investiert hat? Also ein Transfersaldo von mal eben schlanken 177,5 Millionen Euro minus. Ich nehme alle Daten von transfermarkt.de an der Stelle, und ihr habt ja Eden Hazard schon genannt. Dazu hat man ja aber zum Beispiel auch einen Luka Jovic geholt für 60 Millionen, einen Eder Militao von Porto für 50 Millionen, einen Ferland Mendy von Olympique Lyon für 48 Millionen, einen Rodrigo, Linksaußenverspieler von Santos aus Brasilien für 45 Millionen, also ja voll reingelangt. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel mit Jovic anfangen, Till, wie haben denn dann so jetzt mal an ihm nachexerziert die Transfers bisher eingeschlagen? Hazard habt ihr ja schon kurz thematisiert.
Also an ihm kann man eigentlich Real gut exerzieren. Jovic hat bis jetzt noch kein Tor gemacht, zugegeben auch nur Kurzente zu bekommen, aber ist mit nun 214 Minuten, glaube ich, torlos, einer der schwächsten Realstürmer der letzten Jahre. Da hat die Marca sogar eine relativ hässliche Statistik geführt. Und der Jovic jedes Spiel mit jeder Minute weiter nach oben steigt. Als unproduktivster Realeinkauf seit langem wird er da verspottet. Nur Higuain kann man am Rand sagen, der hat noch länger gebraucht. Der hat 600 Minuten für sein erstes Realtor gebraucht und war ja dann später ein ganz brauchbarer Stürmer. Mhm. Also muss man abwarten. Natürlich auch ein großer Sprung von Frankfurt zu Real. Doch anfangs ist er auf jeden Fall noch ein bisschen ein Stotterstart, kann man sagen.
Ich meine, gut, diese Minutenzählerei ist natürlich auch ein bisschen ungerecht, aber zeigt so ein bisschen, da greift noch nicht so wirklich ein Rad ins andere. Und trotzdem reicht's ja für die Liga, Sascha. Was sagt denn das über La Liga und die Verfolger aus?
Na gut, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Verfolger, also vor allen Dingen Atletico, natürlich auch einen Umbruch hinter sich hatte im Sommer. Barcelona hat aktuell noch ein bisschen mit der Form zu kämpfen aufgrund von Messis Abstinenz. Griezmann versucht man im Sturm einzubinden. Mhm. Auch im Mittelfeld versucht man jetzt so einen Umbruch hinzubekommen mit Arthur, der aktuell in einer ganz guten Verfassung ist. Und Frenkie de Jong, der wohl so die Zukunft von Barca sein wird. Und Busquets und Rakitic geraten immer weiter ins Hintertreffen. Da versucht man jetzt aktuell eben auch den Umbruch so am offenen Herzen so durchzuführen. Aber ansonsten würde ich nicht unbedingt sagen, dass es jetzt per se an der Schwäche von La Liga liegt. Das würde ich nicht sagen. Es gibt genug gute Mannschaften, die Real da Paroli bieten können. Aber letztendlich ist es ja trotzdem immer noch eine Weltklasse besetzte Mannschaft, die Real da hat. Und im Zweifel können sich dann immer noch James oder Benzema oder Hazard mit einer sehr guten Einzelaktion durchsetzen. Also würde ich jetzt den Mannschaften dahinter jetzt keinen so großen Vorwurf machen.
Okay. Baut ja aber auch schon die Brücke, dass wir mal näher zum Beispiel auf Barca gucken. Du hast jetzt schon ein paar Stichpunkte genannt. Ich ergänze die noch, indem ich sage, Barca zwar auf Platz 2 mit 16 Punkten, 2 Punkte Rückstand auf Real, aber nach 8 Spielen schon 2 Niederlagen in der Liga. Was passt da bei Barca noch nicht?
Ja, wie gesagt, man hat eben noch die Probleme so im Offensivspiel, dass da noch einige Automatismen noch nicht ganz so greifen wie in der letzten Saison noch. Man hat
aber sie haben doch schon 20 Tore erzielt. Also 20 Tore nach 8 Spielen, das hört sich jetzt für mich ehrlich gesagt nicht nach Offensivproblemen an.
Ja, ich meine eher so im Grund oder im Ablauf, die kollektiven Abläufe passen da immer noch nicht ganz so, wie man es vielleicht so kennt von Barca. Da hat man immer noch sehr auf die Einzelaktion von Suarez gehofft, der gegen Sevilla ein wunderbares Fallrückzieher-Tor erzielt hat. Mhm. Und auch auf Griezmann, der auch nicht ganz so richtig eingebunden ist bei Barca, weil er oftmals irgendwie als linker Flügelspieler spielen musste, was nicht so ganz seine perfekte Position ist. In der Verteidigung hat man auch Probleme, weil Longley ungewohnte Schwächen zeigt dieses Jahr. Man hat dann eigentlich in manchen Spielen noch Glück gehabt, dass Ter Stegen aktuell in so einer richtig guten Verfassung ist. Also Neuer ist auch gut, will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, aber deswegen ist auch gut.
Jetzt habt doch nicht so sehr, Angst vor Uli Hoeneß, der hört das hier nicht. Alles gut, du darfst ruhig sagen, dass Testing ein guter Torhüter ist. Aber das heißt, die Abwehr ist so ein bisschen das Problem mit 10 Gegentreffern nach 8 Spieltagen. Und wenn ich mir die Spiele so angucke, Till, dann sehe ich da ja auch wirklich einige überraschende Ergebnisse. Unter anderem eben 0-2 in Granada. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwartet. Barca bei einem Aufsteiger und dann eine klare Niederlage, die, wo Barca ja auch gar nicht so viele Chancen hatte, wenn ich mich richtig an dieses Spiel erinnere.
Ja, genau. Und was man auch noch zu den Toren, will ich noch dazu hinzufügen, zu den vielen geschossenen Toren. 14 davon sind halt auch aus drei Spielen, resultieren aus drei Spielen, die dann relativ offen geführt wurden mit Betis, mit Valencia und mit Sevilla.
Also guter
auch Teams,
Punkt.
Teams, die offensiv spielen wollen und damit durch Barca auch ein bisschen Räume geöffnet haben. Aber sobald Gegner ein bisschen defensiv dicht machen, wie das Granada in dem angesprochenen Spiel sehr gut gemacht hat, wird es halt schwierig. Also da kann man vielleicht auch gleich drauf eingehen, auf das Spiel von Granada. Da hatte Granada 26% Ballbesitz, das Doppelte an Fouls. Also da hat man einfach gesehen, wenn eine Mannschaft sich Barca einfach mit Kraft und auch mit Überzeugung ein bisschen entgegenstellt, kommen die in Probleme. Also sobald die Räume eng werden, ist es noch nicht das, was man von Barca kennt. Und deswegen wurde Messi während der Verletzung schmerzlich erwischt, weil, vermisst, weil der kann ja genau sowas auflösen mit seiner Kreativität.
Also nur einen Torschuss hatte Barca in diesem Spiel. Das heißt, selbst wenn alle Torschüsse reingegangen wären, dann wäre es ein 2-1 geworden pro Granada. Insgesamt waren es 9 Abschlüsse für Granada und 8 für Barca. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so schlechte Statistiken gesehen habe. Naja, vielleicht doch, nämlich im Spiel in Dortmund. Da konnte man ja auch Barca ganz gut beobachten als deutscher Fußballfan. Da fand ich, Sascha, hat man ja die Probleme, die ihr jetzt benennt, auch schon exemplarisch sehen können, dass man hinten eigentlich nur Ter Stegen es zu verdanken hatte, dass man da nicht verloren hat. Und vorne hatte da Barca ja auch kaum Abschlüsse, da war es nämlich auch nur ein Torschuss.
Gegen Inter kann man vielleicht auch noch anfügen, da war ja auch Inter die deutlich bessere Mannschaft, hat früh geführt und dann mussten 2 Einzelaktionen her, um das Spiel noch umzuwiegen, was geklappt hat zum Glück für Barca, aber jetzt auch nicht auf einen tollen Offensivplan zurückzuführen ist, wo die Abläufe stimmen und man halt auch von Anfang an quasi auf den Platz bringt, was man unter dem Namen Barcelona eigentlich versteht und erwartet.
Ja. Also irgendwie ist es ja logisch, dass eine Mannschaft abhängig ist vom vielleicht besten Stürmer der Welt oder definitiv einem der besten Stürmer der Welt. Wollen wir jetzt nicht die alte Messi-Ronaldo-Diskussion hier an der Stelle aufmachen, das brauchen wir nicht. Aber es ist ein sehr, sehr guter Stürmer, dass der dann fehlt, wenn er nicht spielt, das ist ja klar. Aber wenn ich mir ansonsten den Kader angucke, müsste ja eigentlich, Sascha, genügend Potenzial vorhanden sein. Und dann hat man ja auch noch so etwas wie den jungen Fati, das haben vielleicht auch die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen mitbekommen, der mit 16 Jahren debütiert hat und so ein bisschen wie die nächste große Entdeckung galt. Also gibt es denn arg viele Gründe, dass das bei Barca so stackend läuft, außer Messi?
Wie gesagt, also die Tatsache natürlich, dass einzelne Spieler, mal Messi ausgenommen, aktuell noch einige Formkrisen haben, wie Longley und natürlich hat man auch auf der linksverteidiger Position aktuell 3 verschiedene Spieler jetzt schon eingesetzt, also Roti Alba war jetzt, hat zwar am Anfang noch gespielt, war dann aber verletzt, kommt jetzt wieder. Und dann hat Junior Firpo, der Neuzugang von Real Betis, hinten links gespielt, auf den Valverde wohl gar nicht so stark setzt. Und dann hat hinten links, glaube ich, auch nochmal Semedo gespielt, also alleine schon, dass 3 Spieler jetzt schon hinten links spielen mussten, zeigt ja schon, dass da auch schon viel umgestellt werden musste und dass da natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, um die Automatismen einzustellen. Da einzustudieren, ist auch völlig klar. Ne? Weil Werder ist auch nicht so der Trainer, der jetzt dafür bekannt ist, bei Barca irgendwelche großen mannschaftstaktischen Umstellungen zu machen oder irgendwelche neuen Spielphilosophien umzusetzen, sondern er vertraut eher darauf, dass das große Gesamtkonstrukt funktioniert. Das ist halt nicht wie bei Atletico zum Beispiel, die eben stark über das Kollektiv kommen, sondern eher versucht, so dass dieser Heldenfußball eher im Vordergrund steht.
Damit hast du ja das perfekte Stichwort schon liefert. Die goldene Brücke hast du gebaut und die ist von Barca zu Atletico ja auch sehr einfach und man kann sie auch einfach mit Antoine Griezmann benennen. Der ist ja von den einen zu den anderen gewechselt und wenn ich mir jetzt einfach nur mal die Bilanz von Atletico Madrid angucke, Till, dann sehe ich 4 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 15 Punkte, damit ist man nur einen Punkt hinter Barca und 3 Punkte hinter gegen Real Madrid, aber man hat das Atletico Madridigste Torverhältnis, das man hat haben kann. Nach 8 Spieltagen 7-4 erzielte Tore und daraus dann 15 Punkte erzielt. Gehe ich dann recht in meiner Ferndiagnose, obwohl man sich ja einen sehr talentierten Stürmer als Ersatz für Griezmann geholt hat, dass da noch nicht so alles rund läuft in der Offensive?
In der Analyse gehst du sehr recht. Bei Atletico muss man von vorne weg sagen, dass im Sommer wirklich ein großer Umbruch stattgefunden hat. Also man hat in jedem Mannschaftsteil wichtige Spieler verloren. Godin, der seit Ewigkeiten hinten quasi der das Rückgrat gebildet hat, ist gegangen. Philippe Luis ist jetzt auch weg, musste ersetzt werden. Davor Rodri im Mittelfeld ist zu Manchester City gewechselt, der letztes Jahr so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt war und die Fäden gezogen hat, und im Sturm natürlich Griezmann, der ein bisschen vergleichbar wie bei Barcelona eigentlich, auch wenn Atletico ganz anders spielt, in jedem Angriff irgendwie den Ball am Fuß hatte, ob er jetzt abgeschlossen hat, ob er den eingeleitet hat, je nachdem. Die alle musstest du ersetzen, defensiv gelingt es bisher ganz gut. Da hast du einen typisch Simeone sehr starken Defensivverbund gebaut, links Renan Lodi, ein Brasilianer, der neu ist, hat sich schon ganz gut eingefügt, genauso wie in der Mitte, wo du relativ gleichwertige Innenverteidiger hast, wo zum Beispiel Felipe von Porto neu gekommen ist, zu den schon vorhandenen guten Spielern wie Jiménez, der jetzt so in die Rolle reinwächst, die Godin gehabt oder reinwachsen soll, die Godin hatte, und Savic. Also defensiv funktioniert das schon sehr gut. Offensiv ist das Problem, und da komme ich auf Joao Felix, den du angesprochen hast, der ist ja eben 19 Jahre alt, zum ersten Mal im fremden Land, braucht doch einfach noch Zeit. Simeone hat letztens auch gesagt, Griezmann hat erst mit 26 so richtig bei Atletico seinen Durchbruch gehabt, also hat Felix noch 7 Jahre, also er verdeutlicht auch, dass er dem Zeit geben möchte.
Ja, aber wie viele Jahre hat Diego Simeone?
Das ist die andere Frage. Genau deshalb, weil Diego Simeone weiß, dass er keine 7 Jahre hat, hat er auch schon andere Spieler wie Vitolo und Correa so ein bisschen in die Pflicht genommen letztens im Interview, also es knirscht schon so ein bisschen. Der ist auch ein bisschen sauer, dass offensiv nichts funktioniert, vor allem weil Felix eigentlich der einzige Lichtblick war mit einigen ganz guten Aktionen. Und die haben jetzt in der Länderspielpause auf jeden Fall ohne die ganzen Spieler einige Arbeit gehabt und sich überlegen müssen, was sie jetzt machen. Also auch Costa und Morata zum Beispiel im Sturm, große Namen, die bis jetzt einfach kaum Torgefahr ausstrahlen.
Wobei ich jetzt eigentlich nur einen Witz machen wollte, aber Sascha, ist denn Diego Simeone wirklich umstritten in Atletico?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Also okay, gut.
Ich denke nicht, dass Hilda sagen wollte. Also ich glaube nicht, dass Simeone jetzt irgendwie in Frage gestellt wird. Er hat, denke ich mal, Heldenstatus bei Atletico. Aber ich habe irgendwie schon so das Gefühl, also gefühlt ist es so, dass bei Atletico der Umbruch schon seit 2 Jahren hätte stattfinden müssen. Also sowohl spielerisch als auch irgendwie von der ganzen Mentalität her. Also man hat es irgendwie seit dem Titel damals 2014, das stimmt, 2013, hat man es eben nicht geschafft, dann nochmal...
14.
Ja, 14, genau. Und da hat man zwar noch in der Europa League noch ganz gute Leistung gehabt, aber irgendwie ist so diese Gewinnermentalität... Ja,
Champions League auch zweimal im Finale.
Ja, das stimmt, ja. Aber also trotzdem so diese Gewinnermentalität, finde ich, ist da schon ein bisschen abhanden gekommen seitdem. Seitdem auch Courtois weg ist. Gabi ist damals auch, glaube ich, mitgegangen zu der Zeit. Und ja, aber ich glaube nicht, dass da Simeone uns jetzt dann irgendwie ab Winter oder so mit Champagnerfußball begeistern wird, sondern er sagt halt selber auch immer, dass sie halt, ich spiele am liebsten erstmal hinten zu null, da kann er erstmal schon nicht verlieren. So, das ist für ihn halt so das Hauptargument. Mit dem dritten Spiel kann er nicht verlieren und alles andere, da hat er halt immer haben sie halt immer die Qualität oder die Möglichkeit, Tore zu erzielen. Und dann nimmt er lieber so ein 0-0 mit, die haben jetzt die letzten 3 Spiele 0-0 gespielt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe vorhin.
Genau, ja, die letzten 3 Ligaspiele alle 0-0.
Ja, genau, alles 0-0 und so. Und wie gesagt, mit den gerade erst 7 geschossenen Toren, letzte Saison war es zum selben Zeitpunkt, haben sie 9 Tore geschossen. Also würde ich nicht sagen, dass es eine so große Krise ist. Sie haben halt nur in den entscheidenden Spielen dann nicht das 1-0 gemacht. Und das ist halt bei Atletico manchmal das Problem, wenn sie so bis zur 70. Minute das Tor nicht machen, dann werden sie auch mal schnell ungeduldig.
Ja, und Atleticos großer Vorteil in diesem Jahr ist halt auch, dass Barcelona und Real beide nicht souverän sind bisher und deswegen einfach nicht davonziehen, während man selber noch Probleme hat. Und solange die Abwehr nicht schlechter wird, wird Atletico im Laufe der Saison auch noch mehr Spiele gewinnen. Denn mit der Qualität, die du ja trotzdem irgendwie auch namenstechnisch hast und individuell, wirst du auch nach und nach wieder einen Offensivverbund finden, der funktioniert.
Hm. Ja gut, das ist klar. Ich habe auch einen Sieg noch unterschlagen. Also 3 der letzten 4 Spiele waren 0-0 Spiele in La Liga. Auf Mallorca, dem aktuell Tabellen 18. Da konnte man ja 2-0 in Unterzahl sogar gewinnen. Und in der Champions League steht man ja auch ganz gut da mit einem 2-2 gegen Juve zu Hause und dann in Moskau bei Lokomotive gewonnen mit 2-0. Also irgendwie Atletico, komplett andere Namen auf dem Spielfeld. Hernandez fehlt ja zum Beispiel auch, das vergisst man ja fast schon ein bisschen, weil wir uns da schon so an diesen Wechsel gewöhnen konnten, schon seit so vielen Monaten. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel verändert, außer dass ich das eine oder andere noch finden muss. Das würde ich jetzt so ein bisschen als Fazit aus diesem Segment mitnehmen. Oder liege ich da falsch?
Nee, da liegst du richtig. Das würde ich genauso unterschreiben.
Dann wollen wir dem auch nichts hinzufügen, sondern über eine Mannschaft sprechen, die ich nicht da oben erwartet hätte in der Region Tabellenplatz 4. Und das ist Granada. Was zur Hölle, Sascha, ist denn bei Granada los? Ist das jetzt ein Strohfeuer, diese 14 Punkte mit 4 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen nach 8 Spieltagen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es aus komplett heiterem Himmel kommt. Also Granada, muss man sagen, ist schon eine gute Mannschaft, die von der Spielanlage her viele Sachen schon gut macht. Spielen halt aus einem 4-2-3-1 heraus relativ einfachen Fußball, versuchen dort über dieses so ein bisschen so Nagelsmann-ähnliches Fußball so auf die Flügel zu kommen und von dort aus den Strafraum gut zu besetzen. Das können sie halt wirklich ganz gut, aber mehr halt auch nicht. Also das ist wirklich der einzige Plan, den sie eben haben. Haben leider keinen Plan B, aber den Plan A setzen sie halt sehr gut um, haben dann zu noch einige ganz gute und ausgepuffte Fußballer, vor allen Dingen auch Roberto Soldado, der schon ein ganz guter Stürmer ist, der auch sich für lange Bälle immer anbietet. Also falls dieses Kurzpassspiel nicht funktioniert, dann können sie eben noch diesen langen Ball auf Soldado spielen, haben dann im Mittelfeld und in anderen Mannschaftszellen eigentlich jetzt nicht unbedingt irgendwelche Stars, sondern ist eben eine relativ homogene Mannschaft, muss man sagen, ne? Die auf den letzten Drücker letztes Jahr den Aufstieg aus der Segunda Division geschafft hat. Und jetzt eine ganz gute Serie gespielt, haben zu Beginn gegen Villarreal, gegen Sevilla gespielt, haben gegen Barca ganz gut gespielt, haben wir vorhin schon besprochen. Und zum 5. Spieltag waren wir dann ja sogar Tabellenführer für eine kurze Zeit. Mhm. Also bei Granada muss man sagen, dass sie vielleicht mit dem guten Start jetzt diese Euphorie nutzen könnten, um dann im Endeffekt gut in der Liga zu bleiben, frühzeitig.
Genau, am letzten Spieltag dann in Madrid bei Real 4-2 verloren. Davor hat man eben die Liga angeführt. Wenn ich mir angucke, Till, die Expected Points, die Granada geholt hat, also eben die statistische Wahrscheinlichkeit aus den abgegebenen Torschüssen dann Tore zu erzielen und dementsprechend die Siege zu gestalten, dann gibt es da tatsächlich ein relativ großes Delta. Also da liegt Granada eigentlich im Tabellenmittelfeld und hätte mal eben nur 11 Punkte aufgerundet. Das sind zwar immer noch einige für einen Aufsteiger, aber zeigt so ein bisschen, da hat auch wirklich alles funktioniert, was funktionieren musste jetzt in den ersten Spielen oder in den meisten der Spielen.
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich auch eine ganz gute Prognose für die ganze Saison, so diese Range an Punkten, die man da holt. Also ich denke nicht, dass Granada irgendwas mit dem Abstieg zu tun bekommt, dafür sind die zu gut, aber die werden natürlich jetzt auch nicht um die Champions League mitspielen können, was aber nicht ausgeschlossen ist. Und in der Liga immer möglich, dass halt so Vereine wie Sevilla, Valencia schwächeln und die dann halt irgendwie, so wie Getafe der Saison ja auch, mit ähnlich einfachem Fußball und relativ defensiv in die Europa League gekommen ist. Also Granada ist schon ein bisschen was zuzutrauen. Ich würde die nicht unterschätzen, trotz dieser Statistik. Ja, was man auf jeden Fall bei denen auch hervorheben muss, dass da täuscht das Torverhältnis ein bisschen. Die haben ja schon 10 Tore kassiert in 8 Spielen, aber halt 4 gegen Villarreal im ersten Spiel und 4 gegen Real Madrid im letzten Spiel jetzt. Genau. Und sonst nur 2 aus den restlichen 6. Also die sind schon sehr kompakt, unter anderem gegen Barca 0 gespielt. Mhm. Also das könnte auf lange Sicht schon oder über die Saison schon für viele Gegner noch relativ eklig werden, gegen die anzutreten. Wozu auch so eine kleine Anekdote von denen passt. Denn es wurde erzählt oder es wurde berichtet, dass Trainer Diego Martinez vor dem Spiel gegen Barcelona eine Tafel in die Kabine geschoben hat, auf der jetzt nicht irgendwie ausgeklügelt nochmal die Zuordnung stand oder so, sondern er hat 15 Worte drauf geschrieben, zum Beispiel torhungrig, chamäleonartig, entschlossen, intelligent, kompakt, mentale Stärke, also eigentlich Phrasen gedroschen, ja, um so sein Team einzuschwören, also scheint, als sei er so
ein Tech-Cloud-Künstler. Stark.
Ja, als sei er so ein kleiner Motivationskünstler und Das ist ja für solche Mannschaften, die einfach Fußball spielen und sich wehren müssen, nicht das Schlechteste. Mhm.
Okay, und wer sind die Spieler außer denen, die du schon genannt hast, Sascha, auf die man da gucken kann? Gibt es da vielleicht auch ein paar Jüngere, die sich vielleicht dann Granada als Sprungbrett heranziehen zu anderen Vereinen? Wenn ich mir zum Beispiel Herrera angucke im defensiven Mittelfeld.
Genau, also Herrera ist das auf jeden Fall, ja. Herrera auf jeden Fall, das hat man
auch
von Man City ausgeliehen. Hm. Ist ein ziemlich guter Taktgeber, sorgt dort eigentlich fast immer für einen Spielaufbau bei Granada im Mittelfeld. Ansonsten hat man noch Darwin Machis, der bei der Copa America schon ziemlich gut aufgespielt hat. Der hat für Venezuela die einzigen zwei Tore erzielt bei der Copa. Ist auch so ein Oldschool-Flügelspieler, dribbelt ganz gerne, zieht auch gerne mal aus der zweiten Reihe ab. Ist, glaube ich, auch schon 26, also ist auch nicht so die allerjüngste Truppe. Ist halt, wie gesagt, haben eine ganz gute Mischung. In der Innenverteidigung hat man Domingos Duarte geholt, der auch eine ganz gute Rolle spielt und sich eigentlich auch zu einem überdurchschnittlichen La Liga Innenverteidiger entwickeln kann bei Granada. Mhm.
Und der ewige Adrian Ramos steht noch im Kader, also er spielt nicht häufig, 74 Minuten, aber da haben wir noch eine weitere Südamerika-Kombo. Übrigens in der Tabelle nach Expected Points auf Platz 1, nicht Atletico, nicht Real, nicht Barca, sondern Villarreal. Die müssten nach Expected Points schon ganze 5 Punkte mehr haben, als die 11, die sie aktuell gesammelt haben. Muss man mit Vorsicht genießen und so weiter, das ist nur eine statistische Spielerei. Aber ich wollte es an der Stelle mal erwähnen, denn ich glaube, über Villarreal werden wir bestimmt in einem der nächsten La Liga-Kurzpässe auch mal näher sprechen. Heute aber wollen wir uns jetzt dann Sevilla widmen. Die stehen auf dem 5. Tabellenplatz. Gefühlt stehen die da ja immer. Es ist der Europa League, also der sichere Europa League-Platz. Ist denn auch alles wie immer bei Sevilla, Till?
Ja, das kann man genauso cool, nächstes sagen. Team. Sevilla ist jetzt ja wieder Monchi zurückgekehrt, der Sportdirektor, also der früher auch für die Erfolge maßgeblich verantwortlich war und für seine Transferpolitik bekannt ist. Da gehen jedes Jahr viele Spieler, kommen jedes Jahr viele Spieler und genauso war es auch dieses Jahr. 13 Neuzugänge, 14 Abgänge. Und auch die Spieler waren eigentlich, wie das immer so ist, also ein paar kamen aus Frankreich, ein paar Talente, zum Beispiel Koundé für die Innenverteidigung und Ronny Lopez offensiv. Dann kam ein gestandener Stürmer, das war Luke de Jong und Chicharito, auch typische Transfers eigentlich der Wurst
Österreich. Heißt übrigens die kleine Apse, wissen viele gar nicht, die Fußballspieler sind.
Danke.
Ja, danke für die Info. Dank. Dafür bin ich doch da.
Trivia. Ja, Trivia. Okay, und Juan Jordan im Mittelfeld, Fernando, das sind alles so typische Sevilla-Transfers, so dieses mittlere Regal an Spielern, die nicht in Top-Teams es schaffen, aber eine ganz gute Rolle spielen können bei einem anderen. Und aber auch, das schlägt sich leider halt auch spielerisch ein bisschen nieder, denn unter dem neuen Trainer Julen Lopetegui, der ja vorher bei Real und beim spanischen Verband und bei Porto angestellt war, hat sich das noch nicht so ganz gefunden. Also man ist Fünfter mit einer Tordifferenz von minus 1 und hat erst 10 Tore geschossen, während man 11 kassiert hat, logischerweise. Also es funktioniert viel noch nicht im Sturm. Die beiden Neuzugänge De Jong und Chicharito haben De Jong noch gar nicht, Chicharito erst in der Euroleague getroffen. Bislang verteilen sich die Tore dann, 4 Spieler haben zweimal getroffen, zweimal einer. Also es fehlt noch so ein bisschen an einem, der so ein bisschen heraussticht und an dem Spieler, auf dem man zuspielen kann. Wo sich halt auch die Abgänge niederschlagen, was halt auch immer Sevillas Problem ist, jedes Mal, diesmal halt Benjeda nach Monaco und Sarabia zu PSG, die im letzten Jahr eigentlich die Alleinunterhalter in Sevillas Offensive waren, was Tore und Vorlagen angehen.
Wie war denn jetzt dann, Sascha, dieses 0-4 in Barcelona? Da kommen ja 4 dieser 11 Gegentreffer her. Und Lopetegui kehrt da, nicht zurück an alte Wirkungsstätte, das ist falsch, aber kann quasi mal im großen Rampenlicht zeigen, meine Güte, es ist spät, im Lampenlicht zeigt er einfach mal, wie weit er jetzt bei Sevilla gekommen ist. Und das ist ein Spiel, aus dem werde ich nur von der Draufschau nicht schlau und ich konnte es eben leider nicht sehen. Ich habe einmal 2 Platzverweise gegen Barca-Spiel Spieler, allerdings schon beim Stand von 4:0 in der 87. und 88. Minute. Ich habe aber schon auch relativ viele Abschlüsse von Sevilla, nämlich 16 in diesem Spiel und Barca selber hatte nur 15, wenn auch mehr davon aufs Tor ging. Und Lopetegui habe ich noch in Erinnerung als jemanden, der gerne in so einem 4-3-3 spielt und dann eben ein positionsgetreues Ballbesitzspiel aufzieht mit eben vielen kurzen Pässen und dann trägt man den Ball so gemächlich nach vorne, bis der Gegner irgendwann mal eine Lücke aufmacht und man da durchspielen kann. Ist denn das auch denn jetzt das, was wir bei Sevilla sehen?
Würde ich so unterschreiben, ja. Also gegen Barca war das Ergebnis definitiv zu hoch. Also alleine Luke de Jong, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dass er immer noch kein Tor erzielt hat, hätte gegen Barca alleine schon in den ersten 25 Minuten dreimal treffen können. Also das war wirklich unfassbar. Bei der letzten Chance stand er auf der Linie und drückt ihn noch 2 Meter vor der Linie über das über die Latte. Das war auch ganz kurios.
Das ist die Aura Degen von Ter Stegen
gehalten.
Ja, ja.
Ja, aber auch von Ober Neuer ist auch gut, muss ich sagen. Er wird deswegen täuschte so dieses hohe Ergebnis so ein bisschen über diese Leistung von Sevilla rüber, die eigentlich gut war, muss ich sagen. Aber man hat eben das Tor dann nicht gemacht und dann hat halt Barca, also getreu diesem alten Spruch, wenn du halt deine Chancen vorne nicht machst, dann na und so weiter. Hat Barca dann eben kurzen Prozess gemacht. Suarez trifft einmal per Fallrückzieher, Messi trifft einmal per Freistoß, der jetzt auch nicht unhaltbar war, muss ich sagen. Da hat Sevilla dieses Jahr auch, oder hat Vlahovic, der Torhüter von Sevilla, dieses Jahr auch keine so gute Saison bisher. Und ja, dadurch ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Und die roten Karten, die Barca da bekommen hat in dem Spiel, möchte ich nochmal ganz kurz auf Mateo Laos eingehen. Ach, ja, es ist ein schwieriger Schiedsrichter, der sich gerne selbst irgendwie auf die große Bühne stellt und versucht, da selber irgendwie seine Show abzuziehen. Hat dann Dembélé da für eine angebliche Beleidigung da rot gegeben, aber eines der Werte sprach nach dem Spiel davon, dass es gar nicht sein kann, weil er hat Dembélé noch niemals auf Spanisch irgendwas reden hören. Also insofern
gut, vielleicht ja, ist er ja also, ein multilingualer Schiedsrichter. Wir erinnern uns alle an das, was war es, die rote Karte gegen Diego bei Werder Bremen im Europa League Halbfinale damals, als er
unvergessen
Madre di Puta oder irgendwie so gesagt hat. Und das auch zu einem nicht spanisch sprechenden Schiedsrichter. Also, wer weiß. Können wir denn davon ausgehen, dass dann Sevilla wieder die Europa League gewinnt, so wie immer? Also in Karabakh 3:0 gewonnen, jetzt gegen Nicosia, trainiert natürlich vom ewigen Thomas Doll, 1:0, das sicher nach Hause gefahren mit Duyu Lange, jetzt noch einen Exoten, der auch schon mal zwar auch schon mal überrascht hat in der letzten Saison, aber bisher in der Saison jetzt noch nicht so wahnsinnig brillieren konnte. Das sieht für mich ehrlich gesagt so aus wie immer. Sevilla wird Fünfter in der Liga. Ganz, ganz eventuell werden sie Vierter, aber in den letzten 6 Jahren haben sie das genau einmal geschafft. Ansonsten waren sie immer Fünfter, Sechster oder Siebter. Und man kommt aber in der Europa League wahnsinnig weit.
Ja, also man muss halt auch zur Liga-Situation so ein bisschen sagen, dass die ersten 3 Plätze in Spanien mittlerweile halt geblockt sind von Atletico, Real und Barca. Eigentlich und deswegen dieser 4. Platz halt auch sehr umkämpft ist zwischen eigentlich Valencia und Sevilla in erster Linie, aber dann gibt es natürlich auch immer noch mal so Überraschungsmannschaften, die da reinhalten. So Real Sociedad hat es zum Beispiel mal geschafft, Bilbao hat es auch mal geschafft. Und ich denke, dass der Weg in die Champions League für Sevilla, wenn dann fast schon sicherer über die Euroleague geht, aber das kann man natürlich so nicht sagen in einem K.O.-Wettbewerb. Und die letzten europäischen Erfolge sind jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre her. Also die Vorrunde wird man locker überstehen und man wird wahrscheinlich auch relativ weit kommen. Traditionell sind ja spanische Mannschaften, auch die kleineren spanischen Mannschaften in der Euroleague stark. Aber ob man die jetzt gewinnen wird, wer weiß. Was ich aber glaube, ist, dass man sich in der Liga noch stabilisiert. Also weil dieses Spiel gegen Barcelona war natürlich 0-4, hohes Ergebnis, aber da hat halt, wie man an den Chancen, die sich Sevilla rausgespielt hat, dieses 4-3 von Lepetulgui ganz gut funktioniert. Mhm. Vorher hatten die halt häufiger Probleme. Wenn da zu dritt Juan Jordan, der relativ defensiv ist, Fernando, der eigentlich streng defensiv ist, und Vanega, der so ein bisschen diesen Kreativgeist haben sollte, im Dreier-Mittelfeld gespielt haben, hat man sich halt häufig zum Innenverteidiger, zum Linksverteidiger, Rechtsverteidiger die Bälle so hin und her geschoben und irgendwie nicht den Weg in die Spitze gefunden. Und das hat dann gegen Barcelona schon besser funktioniert. Also macht die hohe Niederlage vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung, dass es in den nächsten Wochen noch erfolgreicher läuft, als es bis jetzt ja schon relativ erfolgreich lief. Mhm.
Interessante Argumentation, aber man kann ihr überraschend gut folgen nach allem, was sie jetzt zu Sevilla erzählt hat. Jetzt wollen wir sprechen über Valencia und da war mal wieder was los. Ach, Valencia, es ist einfach das gute alte Valencia, wie man es seit ein paar Jahren kennt. Sascha, bring uns mal auf den Stand, was ist denn da passiert?
Da kann Till, glaube ich, eher was zu sagen zu den ganzen Vorkommnissen. Ansonsten vielleicht mal das Sportliche, um das mal kurz abzuklappern. Also man hatte halt diesem Jahr oder im Sommer hätte man eigentlich zumindest in den offensiven Mannschaftsteil noch nachlegen müssen. Man hätte noch einen kreativen Mittelfeldspieler fürs Zentrum holen müssen. Das hat man auch nicht getan. Hat darauf vertraut, dass Dani Barrejo, der ist auch mittlerweile 30 Jahre alt, ist über noch irgendwie gefühlt alle drei Tage spielen kann. Und hat dann im Sturm Rodrigo überraschenderweise halten können, da er angeblich auch zu kurz vor einem Wechsel zu Atletico stand. Den hat man halten können. Hat dann noch Maxi Gomez von Celta Vigo geholt, der sich schon recht gut eingefunden hat mit 4 Toren, aber immer noch so ein bisschen so eine Findungsphase braucht, weil er sich schon stark auf das an Rodrigo anpassen muss, auf den das ganze Spiel in der Offensive klar zugeschnitten ist. Dann hat er noch mit Gamero noch einen dritten Stürmer, der eigentlich auch ein potenzieller Stammspieler ist. Und da wird man eben auch schauen, wie man ihn dann einbinden kann. Das große Problem ist halt, oder das Problem, was man sich selber geschaffen hat, ist eben, dass man Trainer Marcelino beurlaubt hat und dadurch irgendwie so dieser ganze Plan, der aufgegangen ist, also sowohl dieser Fitnessplan, den man als Mannschaft hatte, ging nicht auf. Das hat sich dadurch geäußert, dass Parejo und auch Rodrigo komplett überspielt waren, völlig müde waren, die Liga spielen teilweise, weil sie eben in kurzer Zeit 3 Spiele hatten. Das liegt eben auch daran, dass sie aktuell auch nicht so das abrufen, was der Kader eigentlich drin hätte.
Aber warum, Till, hat man denn sich dann von Marcelino getrennt? Der ist seit 2017 Trainer gewesen, hat 110 Spiele immerhin gecoacht für Valencia. Also der war da ganz gut im Sattel. Und wenn ich mir jetzt so den Saisonstart von Valencia angucke, dann sieht das jetzt nicht ganz berühmt aus. Es wirkt jetzt aber auch nicht so, als wäre da irgendwas so komplett aus den Fugen geraten.
Ja, also das hat keine sportlichen Gründe gehabt, die Entlassung, muss man leider so hart sagen. Die hat stattgefunden nach 3 Saisonspielen mit 4 Punkten, also kein guter Start, aber auch kein schlechter Start. Und entzündete sich an einem Streit zwischen Marcelino und dem Sportdirektor Matteo Alemani auf der einen Seite und Besitzer Peter Lim, dem Indonesier, auf der anderen Seite.
Okay.
Der sich in Valencia von einem Vertreter hat halt nur vertreten lassen und seine Geschäfte eigentlich aus Indonesien herausführt. Und der ist ja eng verwandelt mit dem allmächtigen Spielerberater Jorge Mendes. Und genau daran hat sich Valencia eigentlich schon in den vergangenen Jahren häufiger Probleme geschaffen mit den verkorksten Verpflichtungen von Gary Neville und Nuno Espirito Santo zum Beispiel. Mit Marcelino schien es so, als sei alles wieder im Reinen und so war es auch. Man hat sich 2-mal für die Champions League qualifiziert, man hat den Pokal gewonnen im letzten Jahr. Die Fans haben den Trainer quasi geliebt und im Sommer hat sich dann der Streit so ein bisschen daran entzündet, dass Rodrigo eben zu Atletico verkauft werden sollte, wo Marcelino sich schon in den Medien hingestellt hat und gesagt, ja, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht alles, was hier im Verein passiert. Und gleichzeitig hat der dann halt auch gesagt, wenn Rodrigo geht, dann können wir die Ziele nicht erreichen, weil Sevilla und Betis investiert haben. Was hat Marcelino gar nicht gepasst? Und dann stieß auch Marcelinos Bitte nach 9 Spielern, namentlich Rafinha und Denis Suarez in Barcelona, auf taube Ohren, die ja eigentlich als Verstärkung genau diese offensiven Kreativspieler, die Sascha eben angesprochen hat, die da noch fehlen, ausgemacht hat. Die sind dann stattdessen zu Celta Vigo gegangen. Lim hat das lakonisch kommentiert mit, sie hätten der eigenen Jugend den Weg verbaut. Soweit so gut. Und dann kommt man eigentlich zum absoluten Streitpunkt, wo dann Jorge Mendes auch ins Spiel kommt. Marcelino hat sich nämlich geweigert, so sagt man, Spieler zu verpflichten, die von Mendes betreut wurden, weil halt viele schlechte Erfahrungen damit gemacht wurden, häufig Spieler einfach geparkt wurden. Mendes sich einfach zu sehr in die Geschäfte eingemischt hat, das wollte Marcelino nicht. Und dadurch, dass das auch nicht mehr passiert ist, hat Valencia eigentlich die letzten 2 Jahre so erfolgreich gespielt. Und der Streit hat sich dann über die ersten Wochen so entzündet, dass man schließlich Marcelino entlassen hat. Und das hat auf allen Ebenen, in der Mannschaft, bei den Fans und auch bei Vereinslegenden wie zum Beispiel Santiago Candizares, für Riesenaufregung gesorgt. Also ich kann da zwei Zitate. Einmal hat Ezequiel Garay gesagt, also seines Zeichen gestandener Innenverteidiger gesetzt, absoluter Führungsspieler in der Mannschaft, hat gesagt, wie auch immer diese Entscheidung gefällt hat, der hat nicht nur dich, also Marcelino, übergangen, er hat auch eine ganze Mannschaft und die Fans mit runtergezogen. Hm. Etwas, was ich laut und klar sagen will, es ist nicht fair, also man hat sich halt eigentlich ein Riesenproblem hausgemacht, worunter dann auch der Nachfolger zu leiden hat. Ja, also der Nachfolger ist Albert Celades, der war Co-Trainer bei der U21 von der spanischen Nationalmannschaft, und wird von Jorge Mendes wiederum betreut. Also der nächste, den man sich quasi...
You are kidding me. Ernsthaft?
Nee, kein Witz.
Oh, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Okay, ja.
Auf Betreiben von Jorge Mendes quasi ins Haus geholt hat. Dazu hat dann Canizares, da komme ich dann zu meinem zweiten relativ krassen Zitat, also der war ja langjähriger Torhüter von Valencia, stand im Champions-League-Finale zweimal, hat gesagt, Celades hat seinen Anstand und seinen Moral verkauft für einen Job in der ersten Liga. Ja, das zeigt so ein bisschen... wie der gesehen wird von außen. Und was halt auch zu erwarten ist, denn ein schwacher Trainer wird nicht widersprechen, was Marcelino halt getan hat und was halt auch für den Erfolg ein bisschen gesorgt hat. Und dadurch einfach einen schweren Stand gegenüber Peter Lim, gegenüber Mendes, gegenüber all den Einflüssen, die da von außen herrschen haben. Und umgekehrt auch einen schweren Stand bei der Mannschaft, die mit Marcelino weiterarbeiten wollte und bei den Fans. Also Valencia sieht einen sehr turbulenten Jahr entgegen und Es steht zu befürchten, dass man trotz des guten Kaders das, was man sich in den letzten zwei Jahren wieder aufgebaut hat, nachdem man ja auch schon mal gegen den Abstieg gespielt hat, mit dem Hintern wieder eingerissen hat. Und ja, also für Los Chiles traurige Tage.
Das ist schon verrückt. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Der Investor und Besitzer von Valencia hat einen Machtkampf zwischen Trainer und einem Spielerberater, der viele Spieler untergebracht hat, zugunsten des Beraters entschieden, so wie wir es alle getan hätten. Daraufhin hat man einen Trainer engagiert oder ihn hochgezogen aus der eigenen Jugend, der wiederum genau bei diesen von diesem Berater beraten wird. Das ist toll. Das ist Fußball im Jahr 2019. Meine Güte. Und dann 0-3 zu Hause gegen Ajax verloren, nach dem etwas schmeichelhaften 1-0 in London bei Chelsea in der Champions League. Das wird jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass es ruhiger wird, vermute ich mal.
Genau, vor allem, weil dieses 1-0 gegen Chelsea halt direkt nach der Entlassung war. Also böse Zungen würden jetzt behaupten, da war dann quasi noch Marcelinos Einfluss für verantwortlich. Und ein paar Wochen später lässt er sich dann zu Hause 0-3 abschießen gegen Ajax. Naja.
Okay, gut. Also Valencia behalten wir im Blick jetzt mit all dem Hintergrundwissen, was wir dazu bekommen haben. Ihr habt außerdem noch mir geschrieben, dass ihr gerne über Osasuna reden wollen würdet. Sascha, wenn ich mir die angucke, Osasuna, dann sehe ich da 2 Siege, 5 Unentschieden, eine Niederlage und ein Torverhältnis von 7-7 Toren. Jetzt bin ich mal gespannt, warum Osasuna trotzdem einen näheren Blick wert ist.
Weil Osasuna seit dem 1. April 2018 ungeschlagen ist zu Hause.
Das sind wie viele Spiele?
29 Spiele sind das. Hat unter anderem Barca einen Punkt abgetrotzt im Estadio El Sadar, was relativ klein ist. Also passen halt nur knapp 20.000 Zuschauer rein. Es erinnert auch so ein bisschen von außen so an La Bombonera, das Heimstadion von Boca. Ist halt recht klein, gedrungen, so ein bisschen so eine englische Atmosphäre. Und die ganzen Fans oder die ganzen Bewohner in Pamplona sind dafür bekannt, dass sie eher so ihre Vereine aus der Umgebung unterstützen. Wenn man eben nicht irgendwie Barca oder Real unterstützen, sondern eben diesen Lokalpatriotismus dort betreiben, was Fußball angeht. Ja, und da gibt natürlich dieses ganze Stadion, dieses ganze Umfeld den Spielern dort zu einer nochmal mehr Auftrieb und sorgt zu einer Hexenkesselstimmung. Ne? Was natürlich als Aufsteiger extrem wichtig ist. Das Stadion soll jetzt umgebaut werden. Da durften die Fans interessanterweise auch mit abstimmen, welchen Wurf ihnen denn gefällt. Und hat sich dafür entschieden, das Projekt Muro Rojo, also quasi die Rote Mauer, umzusetzen. Da werden jetzt etwa 6.000 Plätze oben drauf gesetzt, als Oberrang nochmal. Und nochmal so 1.300 Stehplätze werden dann noch hinzugefügt. Also wird das nochmal ein größerer Hexenkessel werden dort bei Osasuna. Die dort ganz klar, also sie sind halt ein Aufsteiger, ne? Spielen in ihrem 4-4-2 mit relativ vielen Kontern, ist halt ein klassischer Aufsteiger.
Ja.
Muss natürlich auch dazu sagen, dass sie eben erst 2 Siege haben, viele Unentschieden dabei haben. Aber wenn man als Aufsteiger wirklich so eine Heimmacht ist und im eigenen Stadion immer seine Punkte zuverlässig holt, dann sind die absolut voll im Soll. Und ich denke auch nicht, dass Osasuna sollte jetzt nicht irgendwas Großes passieren, dass denen da irgendwelche Abstiegsängste bevorstehen.
Ja gut, das ist natürlich schon einiges für einen Aufsteiger. Und eben dieses Stadion, weil du jetzt auch gerade ein paar Besucherzahlen genannt hast, beziehungsweise eben ein paar Zahlen für den Ausbau. Insgesamt hat man eben in der Saison jetzt einen Schnitt von 15.000, also eben ein sehr kleines Bombonera. Also das Bombonera ist ja dann doch größer, da passen ja ein paar mehr rein. Also eben sehr, sehr klein, aber eben eine Heimfestung.
Genau, ja. Und das wird, denke ich, dann noch verstärkt dann mit diesem Neubau, der dann ziemlich cool aussieht, mit diesem Oberrang, der komplett in Rot gehalten wird und dann eben mit den Farben von Osasuna dort beleuchtet werden soll.
Interessant. Und könnt ihr mir erklären, warum zumindest laut Transfermarkt.de in den ganzen letzten Jahren, also das letzte Mal ein ausverkauftes Spiel gab es in der Saison 2007, 2008, das passt da jetzt irgendwie überhaupt nicht mit dazu. Ist das ein Fehler in der Statistik, die ich hier vor mir habe? Oder gibt es da noch irgendeine Geschichte dahinter?
Ist mir jetzt nichts weiter bekannt. Ja, ich weiß halt nur, dass bei Osasuna damals, durch gegen Villarreal ist, glaube ich mal, Teile vom Stadion eingestürzt oder vom Zaun sind irgendwie eingestürzt, gegen Villarreal, glaube ich, 2011 oder so. Mhm. Da gab es Schlagzeilen, aber warum die jetzt nie ausverkauft sind, das kann ich nicht sagen, wundert mich auch ein bisschen, ehrlich zu sein.
Ja, das
spricht. Es wirkt immer ziemlich laut da drin.
Ja, es ergibt eben keinen Sinn. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Aber wer weiß, welche Geschichte dann dahinter steht. Lohnt es sich denn dann auch, Spiele von Osasuna anzugucken? Oder ist das jetzt dann eher so, also jetzt nichts für Feinschmecker, sondern eher für Liebhaber der Fußballkultur, die sich dann dran erfreuen können, dass eben so ein Aufsteiger dann mit so einem besonderen Stadion sich etablieren kann in der ersten Liga?
Ja, eher Letzteres. Also es ist eher wirklich, da muss ich jetzt den Hörerinnen und Hörern ja auch keine falschen Hoffnungen machen, dass da jetzt irgendwas Spektakuläres passieren wird. Das ist halt ein Aufsteiger, der halt auf Konter spielt, gut das Defensive hat und keine wirklichen Stars im Team hat, so in dem Sinne.
Okay.
Wobei man einen Spieler nennen kann, bei Osasuna, finde ich. Nämlich Jimmy Avila, das ist ein Argentinier, der ist im Sommer von San Lorenzo gekommen. 2,7 Millionen Ablöse, also ein Schnäppchen für heutige Verhältnisse. Hat seinen Marktwert jetzt schon auf 5 Millionen gesteigert, hat bis jetzt 2 Tore gemacht und 1 Tor gelegt und so für mich in den Spielen, die ich gesehen habe, war ja so der Dreh- und Angelpunkt der beste bei Osasuna. Der ist 25 Jahre alt und ich traue ihm zu, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, dass man ihn in der nächsten Saison zu so einem typischen Sevilla-Transfer wird zum Beispiel. Also solche okay, Mannschaften
auch mal verstärken kann. Stimmt, vom Alter her passt er genau zu Sevilla. Das stimmt. Immer wenn man denkt, naja, schon ein bisschen leicht zu alt, um quasi als Talent zu gelten, dann ist es ein Sevilla-Transfer. Stimmt. Ja, gut, auf den gucken wir näher. Jimmy Avila aus Argentinien, jetzt eben bei Osasuna zu sehen. Was lässt sich denn dann noch zu Getafe sagen? Die liegen hinter Osasuna auf Platz 12, genau oder relativ in der Mitte der Tabelle mit einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz. 2 Siege, 2 Niederlagen, 4 Unentschieden, 12-12 Tore.
Ja, also in meinen Augen pendelt sich Getafe genau da ein, wo es auch realistisch hingehört. Also die werden nicht absteigen, denke ich, aber die Erfolge der letzten Saison kann man auch nicht wiederholen. Da hat man halt auch mit, also ähnlich so wie Granada im Spiel, sehr defensiv gestanden, sehr einfach im Fußball gespielt und so halt sich sehr lange oben gehalten und dann fast sogar die Champions League geschafft. Und jetzt sieht man halt einfach, dass die Mannschaft ein bisschen überperformt hat und sich jetzt im Mittelfeld einfindet.
Es war so ein bisschen die schöne Geschichte der letzten Saison bei Getafe, ne?
Ich muss dazu noch sagen, dass sie aktuell vorne noch mit ihrem Opa-Sturm, also aus Jorge Molina, der 37 ist, Jaime Mata mit 31 und Rodriguez mit 33, nicht den allerjüngsten und spritzigsten Sturm haben. Aber die haben letzte Saison halt zu dritt 75% der Tore geschossen. Also 36 der 48 Treffer haben die drei alten Männer davon erzielt. Insofern ist das eigentlich auch eine Truppe, die hier dieses Jahr auch keine Probleme haben wird, denke ich. Nach unten gesehen, aber auch nicht nach oben irgendwelche Ausreißer haben wird. Ne? Ist halt eine ziemlich robuste Truppe. Die haben hier aktuell die meisten gelben Karten mit 31. Zum Vergleich Sevilla, die haben 23. Das sind die Mannschaft mit den zweitmeisten gelben Karten. Mhm. Also gegen die kann es auch schon mal ungemütlich werden zu spielen.
Nach 8 Spielen 31, das ist durchaus eine ganz gute Statistik. Die sind auch in der V-Tabelle, wenig überraschend, ganz weit da vorne. 19,4 Vs im Schnitt pro Spiel. Das ist ja fast schon die magische 20-Foul-Thomas-Tuchel-Grenze, ab dann, wo es quasi unfair wird. Also die langen ordentlich hin und haben vorne dann ein paar erfahrenere Spieler, um es mal so zu nennen, rund um den Kapitän Molina mit 37, die dann eben dann das Gros der Tore schießen, aber können eben das einfach nicht wiederholen, was wir in der letzten Saison ja auch so ein bisschen begleitet haben, diesen ja fast Ausflug ins internationale Geschäft. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Getafe. Dann lasst uns noch sprechen über Alaves. Die liegen aktuell auf Platz 17, haben 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 5:9 Tore. Das liest sich alles nicht so wahnsinnig gut. Und wenn ich mich richtig erinnere, Till, dann hatte Alaves ja eigentlich auch bessere Phasen schon in seiner Vereinshistorie und durchaus ja auch in der jüngeren Vergangenheit, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Wie läuft da die Saison an?
Das täuscht ein bisschen bei Alaves, denn die haben eigentlich nur einen großen Erfolg in
Dortmund. Warte, Till, wir hören dich leider nicht so wirklich gut. Sascha, kannst du die Antwort geben?
Ja, klar, ja, kann ich das geben, ja. Genau, also Alaves gehört ja letztes Jahr eigentlich auch zu den Mannschaften, die eigentlich auch relativ lange oben die Europa-League-Plätze mitgespielt haben und hatten dann auch so einen kleinen Einbruch. Man hat jetzt im Sommer einen Trainer gehabt, man hat relativ frühzeitig in der letzten Saison schon gesagt, dass Trainer Fernandes dass mit ihm nicht verlängert wird, hat dann den ehemaligen Trainer von Real Sociedad, Garitano, geholt. Hat jetzt eben auch damit zu kämpfen, überhaupt erstmal so die Offensivpower auf den Platz zu bekommen. Oder die Offensivpower, die man eigentlich gar nicht so richtig hat. Also man hat aktuell 5 Tore geschossen. 3 davon hat ein gewisser Rossellou geschossen. Lucas Perez hat 2-mal getroffen. Also dann kommt auch noch hinzu, dass man eben mit Guillermo Maripan einen Stamminnenverteidiger ersetzen musste, der letztes Jahr so den Laden dahin zusammengehalten hat. Und man hatte letztes Jahr eben eigentlich auch eine ganz gute Spielanlage, so ein bisschen wie Atletico-mäßig so gespielt. Auch gut auf Konter kam, stark übers Pressing, das greift halt aktuell noch nicht ganz so. Jetzt ist es halt offensiv nicht wirklich gut aktuell. Also man gibt halt 2 Torschüsse pro Spiel ab aktuell, was halt wirklich nicht viel ist. Na, wenn dann eben das Pressing nicht so wirklich greift, dann, naja, kann man sich ja wirklich ausmalen, warum Alaves so weit unten steht. Aber nochmal, die haben letztens sogar klar über ihren Möglichkeiten gespielt. Und wenn sie dieses Jahr wirklich die Klasse halten, dann ist das völlig okay.
Also wir erinnern uns eben, das meinte ich mit der jüngeren Vergangenheit, Alaves in der letzten Saison eben zwischenzeitlich mal auf Tabellenplatz 2 rund um den 9.10. Spieltag und bis tatsächlich zum 31. Spieltag lag man auch noch auf Europacup-Plätzen und dann ging es dahin. Am Ende landete man dann auf Platz 11, was immer noch ein Erfolg war, aber dann im Saisonverlauf ein bisschen enttäuschend für Alaves, da war ein bisschen mehr drin. Till, hast du noch was zu ergänzen zu Alaves, was dir auf der Seele liegt?
Da ist eigentlich alles gespielt gegen den Abstieg, ganz klar in der Saison. Und deren größter Vereinserfolg in der Geschichte ist eigentlich, dass sie jetzt, oder in der jüngeren Geschichte ist eigentlich überhaupt die Rückkehr in der Liga, denn die haben lange unterklassig gespielt, waren halt einmal schon in der ersten Liga von 98 bis 2003 und haben da einmal den Einzug ins UEFA-Cup-Finale geschafft. Aber der Erfolg wird sich in so schnell nicht wiederholen. Und dieses Jahr muss man halt echt aufpassen, dass sie nicht absteigen. Und was man vielleicht noch nennen kann, also neben Rossellou, den Sascha schon gesagt hat, spielt auch als Leihgabe von West Brom ein gewisser Oliver Berg da, der ja auch mal sich in Leipzig versuchen durfte in der Bundesliga.
So einige bekannte Namen hat man da. Und mit einem bekannten Namen wollen wir dann auch den Blick auf La Liga fast schon abschließen, nämlich auf eine Mannschaft, die in der letzten Saison noch auf Platz 7 gelandet ist und jetzt nach 8 Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt, nämlich Espanyol Barcelona. Was ist denn bei Espanyol los? Ist das mehr als nur Zufall, dass man so unten drin steckt?
Bis jetzt ist es auf jeden Fall gar kein Zufall, denn man muss leider ganz klar sagen, dass sie zu Recht da unten stehen. Die haben sehr schlecht gespielt und sie haben noch nicht gegen Barcelona gespielt, noch nicht gegen Real, noch nicht gegen Atletico und auch nicht gegen Bilbao. Halt Teams, die eigentlich oben mitspielen in dieser Saison. Man hat halt die Punkte auch gegen Konkurrenten liegen lassen. Vor der Saison wurde Trainer Rubi, der letzte Saison für den Erfolg eigentlich verantwortlich war, der war nur ein Jahr da, der ist zu Betis gewechselt, wo er bis jetzt auch nicht so sehr überzeugen kann, aber das ist ja Espanyol egal. Sie haben ihn mit David Gallego ersetzt. Der war der zweite Trainer der zweiten Mannschaft vorher, der jetzt schon wieder entlassen wurde nach 8 Spielen und einem Sieg. Und der neue Trainer ist Pablo Marin. Der war schon bei erfolgreich war bei Girona, bei Sevilla eher semi-erfolgreich und soll jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Also prinzipiell sind die eigentlich zu stark, um abzusteigen. Da gibt es schlechtere Teams in der Liga. Aber da die jetzt halt noch so harte Bretter zu bohren haben, dicke Bretter zu bohren haben bis Weihnachten, müssen wir halt gucken, wie man aus der Liga gerade rauskommt. Also wenn sie weiter spielen, dann wird es eine sehr interessante Spielzeit für den kleinen Club in Barcelona.
weil man ja auch, Sascha, gleichzeitig noch in der Europa League vertreten ist. Also das darf man eben nicht vergessen. Wir sprechen hier über Espanyol. Die gewinnen dann mal bei ZSKA Moskau 2-0 und verlieren dann direkt danach am Wochenende auf Mallorca ebenso mit 2-0. Und Mallorca ist ja, habe ich vorhin schon angesprochen, nur ein Plätzchen über Espanyol. Also das wäre so ein wichtiger Sieg gewesen, um da mal von unten rauszukommen.
Ja, genau, also gegen Valladolid war ja ähnlich, das sind die Spiele, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen, also das war dann wahrscheinlich auch folgerichtig, dass Trainer David Gallego dann auch entlassen wurde nach gerade mal 16 Pflichtspielen mit Europa League und der Qualifikationsrunden, war schon der richtige Schritt, also die müssen dieses Jahr echt aufpassen, dass Espanyol nicht runtergeht.
Wir werden es im Auge behalten.
Und was bei Espanyol, ja, bei Espanyol auch noch anfügen kann, die haben halt auch wichtige Spieler verloren mit Borja Iglesias, relativ gut getroffen hat, und Mario Amoso, dem gesetzten Innenverteidiger, den es zu Atletico Madrid gezogen hat. Also da ist man anscheinend auch, der Kader ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten und hat man verletzt, die sind nämlich Caleri, beides Argentinier, beides Mittelstürmer, die diese Saison dann ein bisschen die Lücke füllen sollten, die Iglesias gerissen hat und jetzt einige Spiele schon gefehlt haben. Also von daher hatte man halt auch ein bisschen Verletzungspech, das muss man zugute halten. Was die Ergebnisse natürlich jetzt nicht besser macht gegen die Gegner, gegen die man hätte gewinnen müssen.
Ja. Das sieht nicht ganz so gut aus bei Espanyol. Und weil du kurz weg warst, wiederhole ich noch kurz die Abgänge. Iglesias haben wir jetzt gerade noch gehört. Das ist ein Mittelstürmer, der zu Betis gewechselt ist. Und Hermoso hattest du noch genannt, Innenverteidiger zu Atletico. Wir haben leichte Leitungsprobleme, aber darüber wollen wir einfach hinweg moderieren. Was gibt's denn sonst noch so für Themen in La Liga? Was ist denn noch wichtig zu wissen, Sascha?
Also man hat ja jetzt nächste Woche, also am Wochenende des 25. ist dann ja der Klassiko, Barça gegen Real. Da ist man ja aktuell Gesprächen mit dem spanischen La Liga-Verband, dass das Spiel eventuell verlegt werden soll. Entweder jetzt schon direkt nach Madrid oder dann im Dezember in Barcelona aufgrund der Unruhen, die aktuell in der Region vorherrschen.
Also mit den katalanischen Separatisten.
Genau. Da wird eben aktuell überlegt, ob das Spiel sogar verlegt werden soll. Das zieht man stark in Betracht. Genauso gut wird auch überlegt oder hat La Liga aktuell Pläne, das Spiel Atletico gegen Villarreal in die USA nach Miami zu verlegen. Damit hat man ja schon mal vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren geliebäugelt, dass La Liga-Spiele in Übersee stattfinden sollen. Diesmal scheint man sich wohl auch in besseren Gesprächen zu befinden als noch in der Vergangenheit, also könnte es durchaus möglich sein, dass da ein Spiel stattfindet in Miami zwischen Atletico und Villarreal.
Aber war es nicht so, dass das in der Vergangenheit dann abgesagt wurde? Also es gab doch mal die Partie Girona gegen Barça, glaube ich, die auch in Miami ausgetragen werden sollte. Und das hat dann der spanische Verband nach Protesten zurückgenommen. Jetzt probiert man einfach genau das Gleiche mit anderen Teams nochmal.
Genau, quasi. Also damals ist man daran gescheitert, dass eben die Spieler ihr Veto eingelegt haben. Also vor allem Spieler von Real haben da auch ihr Veto eingelegt. Ich glaube, Sergio Ramos war da auch einer der Wortführer, was es anging. Jetzt versucht man es halt nochmal, kommt anscheinend damit durch. Die Meldung ist auch relativ frisch. Wird man eben schauen, was dann noch bei rumkommt. Ich finde es schade, für den normalen Zuschauer an sich, wenn das Spiel dann irgendwie ausgelagert wird, weil es ja trotzdem ein normales Ligaspiel ist. Natürlich für die US-Amerikaner, die dann auch mal ihre Stars aus La Liga sehen wollen, ist natürlich eine feine Sache.
Na, toll.
Aber aber ich weiß auch nicht, ob das so der Sinn der Sache ist, da irgendwelche Spiele auszulagern, nur um 2-3 Millionen Euro mehr zu bekommen oder wahrscheinlich noch mehr Summen. Ich weiß nicht, ob das da so der Weg ist, wie man da gehen sollte.
Ja, vor allem ist es ja auch nicht irgendwie am Rande der Saison oder irgendwie so, dass man das noch abfangen kann, sondern der Plan ist ja, dass das Spiel am 6. Dezember stattfindet und am 11. Dezember, also 5 Tage später, spielt dann Atletico zu Hause gegen Lokomotive Moskau in der Champions League, während man am Wochenende vorher zu Hause gegen Barca spielt. Also das sind jetzt auch durchaus Spiele, wo ich sagen würde, ein Jetlag, den du dir da auf jeden Fall einfängst, spielt da eine wichtige Rolle. Also, na gut. Wir beobachten, ob die Spieler wieder revoltieren und ob es dann vielleicht doch nochmal zurückgedreht wird, aber scheint ja so zu sein, als ob sowas einfach im modernen Fußball jetzt Teil der Sache ist. Wer weiß, ob La Liga da nicht einfach nur ein Vorreiter ist. Ja, ich würde sagen, damit haben wir doch diese ersten 8 Spieltage und auch das bisschen, was da europäisch schon zu sehen war, der Vereine ganz gut besprochen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz aller Widrigkeiten, die wir hatten. Ein paar davon sind auch in der Aufnahme gelandet, aber hoffentlich nicht zu viele. Entschuldigt das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben, also ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, nachdem wir es über 3 verschiedene Wege versucht haben, miteinander zu sprechen, dass wir jetzt keine andere Möglichkeit, also bis aufs Dosentelefon oder Anruf auf dem Handy hatten wir jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Es ging jetzt nur so. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Sascha Felter @SaschaFilter, also ohne die Vokale auf Twitter, wird natürlich verlinkt. Und Till Oppermann, der praktischerweise auch @TillOppermann auf Twitter heißt, von Cavanis Friseur. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk.
Ja, vielen Dank.
Und ich empfehle an der Stelle nochmal, hört in den Podcast von Cavanis Friseur rein, ganz frisch gestartet, und die Jungs freuen sich natürlich auch über Feedback, so wie das ja immer ist, wenn man ein neues Projekt an den Start bekommt. Danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 138. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, es gibt ein Tribünengespräch mit Holger Badstuber, knackige 3 Stunden 45 Minuten, und hört es schnell weg, denn natürlich wird auch am nächsten Montag die nächste Schlusskonferenz zur Bundesliga erscheinen. Bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.